Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und gemeinsam mit meinem Kollegen Marc-Sven Kopka, der sich bei Xing intensiv mit dem Thema New Work auseinandersetzt, führen wir Sie durch diesen Podcast.
Ja, und ich darf in unserer Runde begrüßen heute Sven Gabor Jansky. Sven Gabor, du bist einer der bekanntesten Trendforscher Deutschlands und du leitest den To Be Ahead Think Tank mit Sitz in Leipzig, wo du, wenn ich richtig informiert bin, einmal im Jahr 250 Innovationschefs von Unternehmen einlädst, um in einem Workshop die Trends von morgen rauszukristallisieren. Auf Basis dessen entwickelst du Trendstudien. Zudem bist du Dozent an der Karlshochschule in Karlsruhe und leitest den Masterstudiengang Leadership Studies. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Herzlich willkommen bei uns.
Damit unsere Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können, gibt es auch für dich die obligatorische Einstiegsrunde. Und die besteht aus den sogenannten 5 Fs. Das sind die 5 verfänglichen Fragen für Vorreiter.
Prima, auf geht's. Ich würde dich bitten, die folgenden Sätze einfach zu vervollständigen. Als Kind wollte ich werden.
Journalist. Okay. Ja, ich bin's sogar geworden dann, aber es hat nur bis kurz vor 30 gehalten, dann wurde ich Zukunftsforscher.
Okay, sehr gut. Die Schulzeit war für mich
oft langweilig, weil dort, wo andere viel lernen mussten oder viel gelernt haben, hatte ich irgendwie das Glück, dass mir das sehr leicht fiel.
Okay, dann daran anknüpfend, mein schrecklichster Job war bisher?
Oh, das war der allererste Job. Der allererste, als ich studiert habe. Gibt es nach wie vor die Leipziger Buchmesse. Und auf der Leipziger Buchmesse haben natürlich die Zeitungsverlage damals, heute wahrscheinlich auch noch, Werbung gemacht. Und mein Job war die Frankfurter Rundschau, die es damals noch gab. Also damals noch in alter sozusagen Manier gab. Schlicht kostenlos zu verteilen. Mhm. Und eine Frankfurter Rundschau in Leipzig auf der Straße kostenlos an die Mann und Frau zu bringen, das war furchtbar. ehrlich gesagt, wahrscheinlich kann mir oder heute keiner mehr Strick draus drehen, aber die landeten alle im Container.
Es ist verjährt, von daher.
Wahrscheinlich, ja.
Und die nächste Frage, als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke?
Oh ja, endlich wieder mal über New Work reden weil dieses Thema der Arbeitswelten, also wie verändert sich Arbeit, wie verändert sich all das, was damit zu tun hat, Recruiting und Personalentwicklung, all diese Dinge, das spielt für uns Zukunftsforscher eine riesengroße Rolle, weil da gerade zwei riesige Trends sozusagen sich überlappen und dann geht es nochmal schneller. Also das ist für mich ein ganz spannendes Thema und da rede ich gern drüber.
Prima. Und dann zu guter Letzt, New Work zeichnet sich aus durch?
Durch ganz viele Definitionen. Ja. Jeder versteht was anderes darunter. Und das macht es auch ein bisschen schwierig manchmal. Also da sind ganz viele wirklich harte Trends drin, die wirklich signifikant sind für einen Zukunftsforscher, aber auch ganz viele Buzzwords, die in 2 Jahren keinen mehr interessieren werden. Ja. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, manchmal so ein Mix aus verschiedenen Wichtigkeiten.
Prima. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich.
Bevor wir einsteigen in das Thema New Work, vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis für das, was du tust, Trendforschen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Trend und Hype? Wie erforscht man die Zukunft? Man liest viel darüber. Ich habe vor Jahren schon gelesen, E-Mails wird es bald nicht mehr geben, Apps wird keiner nutzen. Dann gab es Firmen, die Glasses angeboten haben, mit denen man sprechen sollte. Das hat sich dann alles nicht so bewahrheitet wie geplant. Wie unterscheidest du zwischen Trend und Hype?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt viele Menschen, die über Zukunft reden, nur ganz wenige tun es wissenschaftlich. Wir sind, mein Institut, wir sind ein wissenschaftliches Zukunftsforschungsinstitut und als Wissenschaftler sucht man nicht immer das Neueste, den hottesten Shit sozusagen. Also man ist kein Trend-Scout, gibt es auch welche, ist auch gut, aber sind wir nicht, sondern wir suchen Wahrscheinlichkeiten. Also wir suchen, was hat die höchste Umsetzungswahrscheinlichkeit. Und dann gehst du eben nicht an die Hotspots dieser Welt und lässt dir von 100.000 Scouts berichten, wo jemand das T-Shirt links rumträgt oder sowas, sondern du machst knallharte, sozusagen sehr lange, tiefe Interviews mit den Technologieentscheidern, den Strategieentscheidern, den Innovationsentscheidern in in marktprägenden, in vielen Märkten, marktprägenden Unternehmen, die sozusagen die Macht haben, dass andere, also wenn die irgendwo nach vorn laufen, dass andere ihnen folgen müssen. Und nichts anderes tun wir. Das, was du erwähnt hast vorhin, diese 250 Innovationschefs treffen sich. Das ist sozusagen unser zentraler Zukunftskongress, der einmal im Jahr stattfindet. Aber übers Jahr machen wir ganz viele Studien, machen wir ganz viele Interviews, machen wir irgendwelche Projekte also Innovationsprojekte in den Unternehmen. Immer mit dem Ziel herauszufinden, was tun die heute? Warum tun die das und was glauben die sozusagen, was daraus in 5, 8 oder 10 Jahren geschieht? Und daraus ziehen wir dann unsere Schlussfolgerung und entwerfen sozusagen unsere Zukunftsbilder, die ehrlich gesagt, also wenn ich da so drauf schaue, ganz wenig Hype in sich haben, manchmal sogar vielleicht so ein bisschen konservativ klingen, aber das ist auch nicht, was die Menschen, also die Unternehmen, die uns beauftragen, von uns wollen. Die wollen Wahrscheinlichkeiten haben, ja, und das steht da drin.
Was können wir denn überhaupt noch gestalten, wenn Dinge mehr oder weniger feststehen oder wenn es hohe Wahrscheinlichkeiten gibt, wie du wahrscheinlich sagen würdest? Sind wir noch frei oder sind wir völlig determiniert?
Nein, wir sind beides. Ne? Also ich sage immer, die Zukunft eines Menschen hängt von 3 Dingen ab. Dem äußeren Umfeld, da bin ich nicht frei. Also es kommt künstliche Intelligenz und damit werde ich umgehen. Ja? Gerade im Bereich des Recruitings oder der Arbeitswelt, wir kommen in den nächsten 20 Jahren in eine Welt der Vollbeschäftigung in Deutschland und damit muss ich umgehen. Das kann ich einfach nicht selber bestimmen. Dann habe ich aber innerhalb dieses Umfeldes die Möglichkeit, meine Vision zu haben, mein Zukunftsbild zu bestimmen, da möchte ich hin. Ja? Also in einem Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt kann ich immer noch entscheiden für mich. Ich strebe entweder eine Lebenszeitbeschäftigung an oder ich strebe ein Freelancertum an oder ich strebe eine, wie soll ich das sagen, Projektarbeit an, dass ich mal 2 Jahre da und 2 Jahre da und 2 Jahre, das kann ich entscheiden. Ja? Und der dritte Punkt, den es für ein eigenes Zukunftsbild braucht, ist der Weg dahin. Zu diesem Ziel. Punkt 2 und Punkt 3, da ist jeder selber verantwortlich. Punkt 1, das Umfeld, da muss man mal in eine Zukunftsstudie schauen oder mit dem Zukunftsforscher reden. Das kann man selber nicht beeinflussen.
Okay, schauen wir mal in eine Zukunftsprognose. Du hast ein Buch geschrieben und zwar, wenn ich das richtig weiß, im Jahr 2009. Und zwar das Buch 2020, so leben wir in Zukunft. Mhm. Jetzt haben wir 2018, heute schon. Wenn du mal drauf guckst und vielleicht auch selbstkritisch drauf guckst, was hat sich bewahrheitet, was eingetroffen, was nicht und woran lag das vielleicht jeweils?
Ja, also da sind natürlich ganz viele Prognosen drin. Ich nehme nur mal eine heraus. Es ist jetzt noch gar nicht lange her, vor ein paar Wochen, ist ein Video von einer Google-Konferenz viral gegangen, wo der Google-Chef auf der Bühne steht und den nächsten Google Assistant vorstellt und der sozusagen, der Computer ruft im Friseursalon an, vereinbart einen Termin und der Friseur oder die Friseurin merkt nicht, dass sie mit dem Computer denkt, sie redet mit einem Menschen.
Ja.
Genau das steht in diesem Buch drin. Ja, also genau das haben wir 2009, ist es rausgekommen, 2008 wurde es geschrieben, 2008, also vor 10 Jahren prognostiziert. Das war gar nicht so schlecht. Ja? Und das haben wir für das Jahr 2020 prognostiziert. Also jetzt haben wir sozusagen noch 2 Jahre Zeit, dass das wirklich in den Massenmarkt kommt. Halbwegs realistisch. Verschiedene andere Dinge liegen ähnlich, auf ähnlicher Stufe. Das komplette Gegenteil dessen ist sozusagen, dass wir damals auch prognostiziert haben, dass das Internet wahrscheinlich zu einer 3D-Welt wird. Damals war gerade 2006 oder 2007 war das, da gab es diesen Hype von, das hieß Second Life, wenn man sich noch erinnert,
ist
man
ja.
Genau,
ja.
So durch 3D-Welten mit so Avataren gegangen und sowas. Und damals sagten uns, also uns Zukunftsforschern, sagte die Display-Industrie, also die Fernsehhersteller und all die sagten, ja, unser nächster Schwung ist, alle Displays werden 3D, die Technologie ist schon da, sie muss nur noch billiger werden. Und die Schlussfolgerung sozusagen dessen war, naja, wenn alle Displays 3D werden, dann muss auch der Content 3D werden und dann erleben wir das Internet als 3D-Welt. Deshalb haben wir das dann reingeschrieben. Was ist passiert? Die Display-Industrie hat festgestellt, kurze Zeit später, ach, unsere Displays, also die nächste Abverkaufswelle verkauft sich eigentlich gut, wenn wir das Ding noch ein bisschen breiter und ein bisschen flacher machen. Und die übernächste Abverkaufswelle verkauft sich auch noch gut, wenn wir da einfach ein Smart machen, also irgendwie einen Internetanschluss rein. Wir brauchen 3D noch gar nicht. Ja? Und dadurch haben die 3D wieder von ihrer Agenda genommen. Das kommt irgendwann, aber eben bisher noch nicht. Mhm. So sieht man auch sozusagen, also daran sieht man auch, wie Zukunftsforscher einfach falsch liegen können. Wenn sich die die Trends in den Unternehmen, die wir reflektieren, wenn sich dort die Trends aus welchen Gründen auch immer einfach verschieben oder nach hinten verschieben oder abbrechen, wie auch immer, dann müssen wir das Szenario neu machen, ja, weil dann gilt es halt nicht mehr. Also wir haben natürlich noch kein dreidimensionales Internet. Bin mir trotzdem sicher, dass es irgendwann kommt, aber das hängt daran, ob diese Displays halt 3D werden. Und solange das nicht der Fall ist, kommt es nicht.
Welche war die kühnste These, die damals aufgestellt wurde, die sich bestätigt hat oder annähernd bestätigt hat?
Also die damals kühnste These war, in diesem Buch, in diesem 2020-Buch, Menschen werden Hirndoping benutzen. Also Menschen werden bewusst ihre Hirnleistung steuern wollen durch die Einnahme von, damals ging es, also wir haben das beschrieben, in einem Brain-Joghurt oder sowas. Ja. Und das ist noch nicht in der Masse da tatsächlich, aber also, wie soll ich das sagen, so wie Menschen mit Ritalin umgehen und all diesen anderen, sagen wir mal, kleineren Hirndoping-Dingen, das geht schon in diese Richtung. Ja? Also wir sind natürlich noch nicht in einer Hirndoping-Welt angekommen, aber die These, die dahinter steht, dass Menschen, sobald sie ihre Körperdaten haben, also sobald sie irgendwie Echtzeitdaten haben und weiß, ich werde jetzt gerade müde oder ich werde jetzt gerade das und das, dass sie dann gezielt mit Nahrungsmitteln sozusagen sich optimieren für die nächsten Stunden. Das sieht man, das ist jetzt nicht mehr nur eine Nische und nicht mehr nur Spinnerei, sondern das machen Menschen.
Dann kommen wir doch vielleicht jetzt mal zum Thema New Work. Mhm. Das ist ein Thema, was Thesen beinhaltet, wie dass die Arbeitswelt bunter, individueller, diverser, auch durchlässiger wird. Und darüber reden wir schon eine ganze Zeit. Und da sehen wir auch sicherlich ganz viele Bewegungen im Arbeitsmarkt. Aber wir sehen natürlich auch, dass Unternehmen oft immer noch die stromlinienförmigen Lebensläufe bevorzugen. Ja. Wann ist es endlich so weit, dass wir da offener werden?
In 5 Jahren. Ich sage das deshalb so klar, in 5 Jahren, weil in 5 Jahren wir eine wir reden über einen Arbeitsmarkt. Markt heißt Angebot und Nachfrage. Und im Augenblick ist das Angebot an Arbeitskräften noch höher als die Nachfrage. Also wir haben noch eine Arbeitslosigkeit von 2,4 Millionen und ungefähr so. Das wird sich über die nächsten 10 Jahre komplett drehen. Grund ist, die Babyboomer-Generation geht in Rente, von unten kommen geburtenschwache Jahrgänge. Rein mathematisch gegeneinander gerechnet in 2025 ungefähr haben wir 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt. Und der Grund, warum Zukunftsforscher sagen oder warum wir als Zukunftsforscher sagen, da wird sich viel verändern und da kommt all das, was mit New Work zu tun hat, ist nicht, weil es irgendwie schön und bunt und nett und kreativ ist, sondern ist, weil es anders nicht mehr geht, weil die Marktzwänge sozusagen so sind. Und deshalb ist die Antwort auf deine Frage in 5 Jahren, weil dort wird ungefähr die Schnittmenge sein, also dort wird ungefähr sozusagen also dort geht der Arbeitslosigkeitsmarkt in einen Vollbeschäftigungsmarkt. Ja, da gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr. Im Gegenteil, es geht dann runter.
Trifft das auch zu auf Menschen, die nicht zu den sogenannten Wissensarbeitern gehören?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also wie soll ich das sagen? Also wir rechnen mit dem größten Effekt dieser Vollbeschäftigungs, ja, also dieser fehlenden Arbeitskräfte im Bereich der Facharbeiter. Ja, das sind nicht zwingend, also klar, ist nicht ganz die wie soll ich sagen, die niedrigste Ausbildungsstufe, aber eben auch nicht die höchste, ja, sondern eher so in dieser Mitte. Das ist, jetzt kann man da verschiedentlich hin und her rechnen und ehrlich gesagt, alle Berechnungen der Zukunft sind immer falsch. Ja, da darf man, also mit Zahlen darf man eigentlich nicht wirklich umgehen, nicht operieren. Aber wir rechnen damit, dass die, also ich versuche das mal in einem ganz einfachen Bild zu beschreiben. Wenn es, sagen wir mal 2025, irgendwann 3 Millionen nicht besetzbare Arbeitsplätze gibt, weil die Menschen fehlen in Deutschland. Also erstens wird viel digitalisiert, ist ja klar. Ja, man muss ja irgendwie damit klarkommen. Diese 3 Millionen Lücke kann die Wirtschaft nicht akzeptieren, weil das Produktionsausfälle bedeutet. Das kann auch der Staat nicht akzeptieren, weil die Sozialkosten sozusagen steigen. Das geht nicht. Wir müssen irgendwie eine Balance finden. Also was machen wir? Die Headhunter oder die Recruiter rufen Menschen an und wollen sie abwerben. Ja, also bei uns hier, so wie wir am Tisch sitzen, ruft alle 2 Wochen der Headhunter an und sagt, ich habe da mal wieder was für dich. Ja? Und du kriegst auch ein bisschen mehr und es ist alles irgendwie schöner. Und bei meinen Eltern, die schon in Rente gegangen sind, die vielleicht sagen, ich muss diesen ganzen verrückten Unsinn nicht mehr erleben, bei denen rufen die trotzdem an, ja, weil sie sagen, oh Mensch, hast du noch Lust irgendwie, kannst du, ich hätte ja, da was. Ja? Ja. Und wie reagieren dann Menschen? Das ist für einen Zukunftsforscher die interessante Frage. Also die da angerufen werden. Wir gehen davon aus, dass sich der Anteil der Menschen ungefähr gleich hält, die sagen, ruf mich nicht mehr an, ich bin hier zufrieden, ich bleibe lange hier bei diesem Unternehmen. Und Menschen, die sagen, ach komm, ich kann ja gar keinen Fehler mehr machen. Also wenn ich jetzt mich falsch entscheide, rufst du ja sowieso wieder an, dann korrigiere ich es halt. Und das werden die sogenannten Projektarbeiter. Die hüpfen dann sozusagen alle 2 bis 3 Jahre von Unternehmen zu Unternehmen, von Projekt zu Projekt. Und wie gesagt, mit Zahlen immer vorsichtig, aber wir rechnen damit, 40% der Arbeitenden in Deutschland sind langzeitangestellt, 40% sind Projektarbeiter und dann gibt es 20% Freelancer dazwischen noch.
Das heißt, du gehörst nicht zu denjenigen, die sagen, bald gibt es überhaupt keine Jobs mehr, weil das machen also Maschinen, Algorithmen etc., künstliche Intelligenz.
Das passiert auch, aber das muss man tatsächlich, also das lese ich ganz oft in den Zeitungen und sage den Leuten, mit denen ich rede, immer, hört auf, mit diesem Unsinn zu glauben, das ist totaler Quatsch. Wobei man muss es einfach, also realistisch gesehen, muss man es auf den Zeitstrahl setzen. Ja. Bei uns auf dem Zeitstrahl gibt es sozusagen ab heute oder sagen wir mal ab 2020 bis ungefähr 2040 Vollbeschäftigung. Also mehr Jobs als Menschen. Natürlich ersetzen auch in dieser Zeit Maschinen ein paar Jobs, aber eben lange nicht so viele. Und ungefähr 2040, 2045, dann dreht sich das. Dann nehmen tatsächlich künstlich intelligente Maschinen den Menschen ganz, ganz viele Jobs weg. Also nehmen Jobs weg ist jetzt negativ ausgedrückt. Man könnte auch sagen, dann geben sie den Menschen die Möglichkeit, was Sinnvolles zu tun am Tag, ja, und nicht immer nur Lohnarbeit zu verrichten.
Ist ja auch noch ein bisschen hin bis 2040, 2045.
Ich fand die Diskussion sehr spannend, ob in Zukunft der CHRO abgelöst wird vom CTO, aber dann als Chief Talent Officer, also der genau sich um diese Themen bemüht und schaut, dass auch da dann dieser, wie soll ich sagen, das Beziehungsmanagement entsprechend gestaltet wird.
Ja. Also ich habe in den Büchern, die wir darüber geschrieben haben, es gibt noch ein drittes sozusagen, das heißt das Recruiting Dilemma. Dort werden ganz bewusst zwei Personalchefs porträtiert und in dem einen Unternehmen, also fürs Jahr 2025, und in dem einen Unternehmen gibt es noch eine Personalabteilung. Quasi nach klassischer Schule, die machen natürlich, die arbeiten viel mehr mit künstlicher Intelligenz und mit Analyseprogrammen, na klar, aber es gibt sie noch. Und in dem anderen Unternehmen gibt's das nicht mehr. Warum? Weil eine andere Abteilung, nämlich tatsächlich so die aus der Digitalisierung, aus der Technologie und aus der Innovation heraus, wesentlich geeigneter von ihren Kompetenzen, wesentlich geeigneter waren im Umgang mit diesem gedrehten, also mit diesem Nachfragemarkt, der eben kein Angebotmarkt mehr ist, ne, sondern Nachfragemarkt ist. Und ich glaube, wir haben das bewusst gemacht, dass wir sozusagen beide Bilder beschrieben haben, weil es auch 2025 beides in unserer Welt geben wird. Ich glaube, die Frage für heutiges HR ist tatsächlich, habe ich die Kompetenz, also weiß ich, wie das funktioniert? Ja? Wenn ich mit Personalchefs und so was heute diskutiere, habe ich häufiger mal das Gefühl, dass die ganz wunderbar sind in Methoden, wie mache ich aus viel Angebot wenig, ja, und da haben die studiert und haben, was weiß ich, sind Business-Partner-Modelle, haben sie auswendig gelernt und alles, all das schön, und die können das super, nur genau das brauche ich nicht, ich brauche genau das Gegenteil, ja, aus eins mach viel, und wer ist dafür am besten geeignet, wer weiß, wie das geht.
Aber mal ganz konkret, jetzt mal unabhängig von 2025, Umbrüche in der Gesellschaft und irgendwelche, wie soll ich sagen, Kräfteverhältnisse kippen, mal ganz konkret, nehmen wir an, du müsstest einen HR-Chef oder eine Recruiting-Abteilung heute beraten, mittelständisches Unternehmen. Was würdest du machen? Was würdest du ihnen empfehlen? Und wie würdest du perspektivisch diese Abteilung auf die Zukunft vorbereiten?
Ich würde 2 Sachen machen, und das ist für mich sehr einfach zu beantworten, weil ich das in meinem kleinen Institut gerade gemacht habe. Lang nicht so groß, wir haben 62 Mitarbeiter, also wirklich eine kleine Sache, aber immerhin. Der erste Punkt ist, ich würde... Also das Ziel wäre, dass diese Abteilung mit jedem Mitarbeiter einen, ich scheue mich immer, das Wort zu nennen, weil das irgendwie falsch, also anders schon konnotiert ist. Also einen persönlichen Entwicklungsplan zu machen, einen persönlichen, wo stehe ich in 3 Jahren Plan und wie kann ich als Unternehmen und ich als HR-Mensch dabei helfen. Und dieser Plan muss ehrlich sein, dieser Plan wird in den allermeisten Fällen, da muss man sich nicht die Augen vor verschließen, dieser Plan wird in den allermeisten Fällen sein, ich werde in 3 oder in 5 Jahren nicht mehr in diesem Unternehmen sein, sondern irgendwo anders. Aber auf meinem persönlichen Lebensweg habe ich in dieser Zeit die nächsten 3 Jahre oder die nächsten 2 Jahre bei diesem Unternehmen und was möchte ich dann, also was möchte ich sozusagen mitnehmen für meinen persönlichen. Ich würde Ihnen die Frage stellen, was kann dieses Unternehmen für deine persönliche Entwicklung leisten, um den Zustand zu erreichen, wenn der oder die dann rausgeht aus dem Unternehmen, dass sie mit einem sehr guten Gefühl rausgeht und wieder zurückkommt nach 2 Jahren. Das ist das Erste, ne? Also so ein persönliches, wie soll ich sagen, jedem Mitarbeiter sein persönliches Coaching, könnte man sagen. Und der zweite Bereich ist der datengetriebene Bereich. Der zweite Bereich ist genau zu messen, wie ist die Kompetenzsituation in diesem Unternehmen? Also hat das Unternehmen die richtigen Kompetenzen für die Kompetenzfelder, die in einem halben oder einem Jahr gebraucht werden? Wie ist die Zufriedenheitssituation der Mitarbeiter? Wie ist die, ja, der Happiness-Index? Also man kann ganz viele Dinge in den nächsten Jahren messen. Automatisiert durch Sensorik. Man kann alles, was man messen kann, kann man prognostizieren und alles, was man prognostizieren kann, kann man verbessern. Das ist sozusagen das Heilsversprechen der Digitalisierung. Ja? Es geht nicht, bei Digitalisierung geht es nicht darum, irgendwas digital zu machen. Es geht darum, Dinge besser zu machen. Besser, als wir sie aus unserem Bauchgefühl bisher irgendwie können. Ja? Und da sind wir ehrlicherweise in der deutschen Wirtschaft noch sehr, sehr am Anfang, ja, beim Messen im Bereich von Personal. Wir messen ganz viele Dinge, aber im Bereich von Personal fangen wir gerade erst an.
Womöglich sind wir beim Messen, hätte ich gesagt, sogar noch ein bisschen besser als in dem ersten Thema, das du angeschnitten hast, nämlich bei der Frage des ehrlichen Dialogs. Ja. Ich habe kürzlich mit einem guten Bekannten gesprochen, der top ausgebildet, Wissensarbeiter, durchläuft gerade Interviews bei großen, namhaften deutschen Unternehmen für tolle Jobs. Mhm. Und diese Interviews zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sobald er über Atmosphäre spricht, was ihm sehr wichtig ist, über Familie und Beruf, man das Gefühl hat, der passt nicht wirklich rein. Wir wollen nach wie vor den Karrieristen haben, der sein Privatleben komplett dem Job unterordnet. Und wenn er das ehrlich im Moment des Recruitings schon sagt, ist er fast schon durchgefallen. Ja. Das ist die Realität in Deutschland, jedenfalls nach dem, was ich so in meinem Umfeld höre. Was du da gerade als Idee in den Raum stellst, ist ja eigentlich ein ganz anderer Diskurs. Ein Diskurs auf Augenhöhe, wo man ehrlich miteinander umgeht und eben nicht sagt, ich habe kein Privatleben und ich lebe eigentlich nur für den Beruf. Stimmt natürlich bei niemandem. Das weiß jeder, aber gleichzeitig ist das ein Schauspiel, was von dem Arbeitnehmer heute oft erfordert wird. Wie kriegen wir das hin, dass wir von dem Status quo in so einen ehrlichen, gleichberechtigten Diskurs umschwenken?
Soll ich ganz ehrlich antworten? Das kriegen wir nicht hin, weil wir uns das wünschen oder weil wir sozusagen Unternehmen dahin bringen, irgendwie das zu erkennen. Das kommt ganz automatisch. Dadurch, dass in 5 Jahren, was ich gesagt habe, in 5 Jahren einfach es keine Arbeitslosigkeit mehr gibt oder so eine Sockelarbeitslosigkeit von Menschen, die wirklich nicht ausgebildet sind, aber es keinen Menschen auf dem Arbeitsmarkt mehr gibt. Und automatisch, wenn ich als in diesem Interviewgesprächen als Recruiter das bisherige Gespräch führe, werde ich keinen Menschen mehr bekommen. Ich werde einfach keinen bekommen. Und dann werde ich andere Gespräche führen müssen. Also ich glaube, dass diese Veränderung nicht aus Gutmenschentum sozusagen, also oder aus jetzt habe ich erkannt, dass es anders sein muss, kommt, sondern schlicht aus dem Zwang, sich umstellen zu müssen, weil ansonsten kann ich meinen Job nicht machen.
Trägt auch vielleicht dazu bei, dass viel mehr Menschen rekrutieren müssen in Unternehmen. Also sprich, du hast gesagt Führungskräfte, aber vielleicht sind es sogar andere Mitarbeiter, wo ich vielleicht mal schaue, wen haben die in ihrem Netzwerk, ja? Wer könnte hier hinpassen und ich bitte die für mich zu rekrutieren.
Absolut.
Und die führen ja nicht diese sozusagen Standardgespräche eines HR-Professionals, sondern die führen wahrscheinlich ganz andere Gespräche mit ihren Bekannten, die sie persönlich kennen, in ihrem Netzwerk, wo sie auch viel ehrlicher miteinander umgehen. Wird das auch dazu beitragen? Ist das ein Aspekt?
Auf jeden Fall. Das ist ein Aspekt und der ist auch überhaupt nicht gering zu schätzen, sondern der wird sehr, sehr groß. Allerdings erst zu dem Zeitpunkt, wo sich sozusagen auf den bisherigen Standardwegen weniger bewerben, als ich Jobs habe. Weil bis dahin ist das ein nettes Add-on, und was nicht unbedingt gebraucht wird oder nicht ganz zwingend gebraucht wird. Aber sobald sich da keiner mehr bewirbt, dann wird das zum zentralen Thema.
Du hattest eingangs gesagt, dass dieses Thema New Work, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen und unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir haben bei uns so ein bisschen die Beobachtung bzw. die Conclusio, dass New Work bedarf auch New Recruiting. Also das hatten wir jetzt auch schon anklingen lassen. Also man muss Denkweisen, Prozesse etc. anpassen. Welche, wie soll ich sagen, Wirkungsgrößen oder welche welche Einflüsse gibt es aus deiner Perspektive? Also wir haben bei uns erarbeitet, einerseits das Thema Technologie, es entstehen mit künstlicher Intelligenz ganz neue Felder, wo neue Profile gesucht werden, wo aber auch ganz andere Mittel zur Verfügung stehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite sind die massiven demografischen Verschiebungen. Die Menschen werden älter, die Menschen arbeiten auch länger etc. Und der dritte Punkt, das Wertemodell gerade der jüngeren Generationen verschiebt sich ja massiv. Das sind so ein bisschen unsere Definitionen oder beziehungsweise die Einflüsse, die wir gefunden haben. Wie würdest du das bewerten? Also was erzeugt New Work im Rahmen oder im Hinblick auf die Personalgewinnung?
Ja, also also diese drei Dinge, die du gerade genannt hast, die würde ich sofort unterschreiben, natürlich, auf jeden Fall. Ein Teilaspekt, also ein Teilaspekt dieser Technologie und dieser künstlichen Intelligenz ist, dass sozusagen alles, was bisher im Bauchgefühl liegt, als Daten vorliegen. Also beispielsweise, welche Kompetenzen habe ich jetzt heute in diesem Moment? Da habe ich so ein Gefühl davon. Aber ich kann das nicht in Prozent, in bist du da gut oder bist du schlecht oder so, kann ich nicht. Das werde ich in 2025 definitiv auf meinem Smartphone haben. Das ist sozusagen die, wenn man so will, die Arbeitnehmerseite oder die Kandidatenseite. Auf der anderen Seite, diese Profile, diese Stellenbeschreibungen, die heute mit in die Unternehmen kommen, naja, die hat sich irgendwer ausgedacht, da hat er die mal hingeschrieben, stimmen sicher in den meisten Fällen, aber ob es wirklich stimmt, also ehrlich gesagt, weiß auch keiner, welche Kompetenzen da gefordert sind. Auch das wird exakt messbar sein. Und dann kann man halt einen exakten Match machen. Und dann kann man mir sagen, du Sven, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass du in dem, was du jetzt gerade tust, in, sagen wir mal, 6 Monaten eine Lücke hast in Kompetenz sowieso. Füll die doch mal auf. Oder bereite dich doch mal darauf vor. Ja? Und dem Unternehmen kann man sagen, du, wenn das so weitergeht, dann wirst du in diesem Kompetenzbereich, der irgendwie wichtiger wird, aber die Leute gehen weg oder wie auch immer, dann wirst du dort ein Loch haben. Also sozusagen dieses Predictive, ja, was wir immer mit, also wir Zukunftsforscher, mit Predictive Enterprises und Predictive Society beschreiben, das geht natürlich nur, wenn du Daten hast, wenn du irgendwas gemessen hast und irgendwelche Prognosen stellen kannst. Aber das wird ganz, aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz zentral werden. Also insofern würde ich diesen Punkt der Technologie, der künstlichen Intelligenz eben um diesen Gedanken von ständigen Prädiktionen ergänzen wollen, weil ich glaube, das ist der Punkt, der wirklich zu Veränderungen führt. Und dann gibt's einen vielleicht vierten Punkt, den ich irgendwie an der Stelle ergänzen wollen würde, weil der mir sehr wichtig scheint in dem, was ich so erlebe in den Unternehmen. Das ist die Wahrnehmung, dass wir alle, also je schneller sich Technologie entwickelt, desto schneller werden wir inkompetent. Ja, also desto schneller ist das, was wir einmal gelernt haben, einfach nichts mehr wert. Und die Vorstellung, die es früher mal gab, man lernt irgendwie in seiner Kindheit, Schulzeit ein bisschen was, das hält dann bis zum Lebensende, die ist natürlich heute schon Unsinn, aber viele glauben daran noch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also die aus meiner Sicht realistischere Vorstellung ist, man lernt halt am Anfang was, dann macht man 10 Jahre irgendwas, vielleicht auch nur 5, und dann muss man wieder, nicht für 2 Weiterbildungstage, sondern für ein ganzes Jahr an die Uni oder an die Schule, und dann macht man halt einen Reboot. Ja. Und was dahinter steht, was sozusagen ich in diese Dimension, die du gerade genannt hast, aufnehmen würde, ist die Fähigkeit zu verlernen. Mhm. Also die Fähigkeit zu erkennen, an welcher Stelle ist das, was ich gelernt habe, nichts mehr wert oder verliert an Wert. Und wo muss ich verlernen, also vergessen, um mich aufzumachen für Neues. Wir nennen das Learn to Unlearn. Mhm. Ja. Und ehrlich gesagt, die meisten, also ich kriege dafür ordentliches Feedback und ordentliche Resonanz in den Unternehmen, aber was die da machen heute an dieser Stelle, ist irgendwie Change Management. Mhm. Und die haben nicht verstanden, dass Transformation, digitale, was auch immer für Transformation, nichts mit Change Management, das ist kein Prozess. Mhm. Wenn du wirklich etwas verändern willst, dich selbst verändern willst, dann, und zwar auf eine schnelle Art und Weise, dann musst du dir die Möglichkeit wegnehmen, dich nach den Denk- und Verhaltensweisen in deinem Kopf, die automatisiert da drin sind, dich weiter zu verhalten. Es darf nicht mehr gehen, sozusagen. Ja, du musst dich in eine Krise stürzen und dann kommst du da raus aus dieser Krise. Und dieses Verständnis sozusagen, dass Change, dass Veränderung kein Prozess ist, sondern eine Krise, in die ich mich selber hineinbegebe mit dem strategischen Willen sozusagen, da besser wieder rauszukommen. Ja. Das werden wir in unserem Leben, oder meine Kinder jedenfalls, werden das in ihrem Leben irgendwie 5 bis 6 Mal in ihrem Berufsleben machen müssen. Und die müssen das irgendwann mal lernen.
Vielleicht gibt es ja bald den Begriff der Resettability oder sowas.
Ja, genau.
Was ich nochmal ganz spannend finde oder finden würde, wie schätzt du denn die Fähigkeit der Unternehmen momentan ein, auf diese Verwälzung oder Umwälzung einzugehen und zu reagieren? Also, gibt es da ein Patentrezept? Muss ich mir jetzt irgendwie einen Digitalisierungsbeauftragten einstellen? Da gibt es ja schon die wildesten Ansätze. Was wäre für dich eine praktikable Lösung?
Lass mich dazu 2 Sachen sagen. Also ich, weil die Einschätzungen total unterschiedlich sind, ich sehe in den allermeisten Unternehmen, mit denen ich rede, eine ganz hohe Wahrnehmung dieses Themas. Und die haben inzwischen Geld dafür budgetiert und so weiter. Also die halten das Thema inzwischen für wichtig, dieses digitale Transformationsthema. Das ist schon mal ein echter Fortschritt. Ja, damals, als das Buch erschienen ist, damals waren wir Spinner. Ja, inzwischen ist das da zum Großteil eingetreten und man hält das für wichtig. Aber deine Frage war die Fähigkeit der Unternehmen und die ist nach wie vor unterentwickelt. Ja, die mussten es die letzten seit dem Krieg sozusagen die letzten Jahrzehnte, viele Jahrzehnte einfach nicht machen. Es war halt Massenarbeitslosigkeit. Ja, die hatten einfach, die haben alles das, was die Menschen gelernt haben, von der Schule, Ausbildung, Studium, war die Bewältigung der Massenarbeitslosigkeit. Und jetzt muss man das völlig neu lernen. Und da sind die ganz am Anfang. Und die meisten Unternehmen, mit denen wir so reden oder die mal einen Vortrag von mir hören und dann irgendwie, wo man sich so unterhält, was man dann macht, die fangen dann an, irgendwelche Change-Projekte zu starten. Und machen dann irgendwelche, also wer wirklich gut ist, wer weit vorn ist, der entwickelt ein eigenes Zukunftsbild. Nicht nur, wie soll mein Geschäftsmodell aussehen, sondern wie sollen die Denk- und Verhaltensweisen in Abteilungen sowieso sein. Und dann werden schöne Workshops gemacht mit den Führungskräften und die werden, ja, und dann sagen alle ja. Und dann stellen die ein halbes Jahr später fest, naja, es ist genau nichts passiert. Und dann machen sie nochmal Workshops und nochmal und stellen wieder fest, es ist nichts passiert. Weil die Veränderung von automatisierten Denk- und Verhaltensweisen in unseren Köpfen, die kannst du halt nicht befehlen. Das ist halt kein Ergebnis eines Workshops, wo alle stehen und alle sagen, ja, nee. Das geht nur, wenn du, ich habe das vorhin gesagt, wenn du im Selbstmanagement sozusagen dir die Möglichkeit nimmst, diesen Automatismen weiter zu folgen, mit dem klaren Ziel, dir neue Automatismen zu erarbeiten, die aber neu sind, die besser sind sozusagen. Mhm.
Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie einen neuen, was weiß ich, Goldstandard oder gibt es Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, das finde ich wirklich besonders beeindruckend, wie die das gemacht haben? Wäre es wenn meine erste Frage und die zweite, die damit zusammenhängt, wie stehen wir aus deiner Sicht in Deutschland bei diesem Thema? Gibt es vielleicht Konzepte in anderen Ländern, mir fallen jetzt ein Skandinavien oder vielleicht USA oder so, das ist ja das typische Referenzland. Ja. Wobei immer die Frage ist, kann man das eigentlich bei einer zunehmend individuelleren Gesellschaft einfach übertragen? Also nochmal zusammengefasst, siehst du Beispiele, die du besonders gut findest und wie stehen wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da, was diese Veränderungsprozesse angeht?
Also, ich würde mich echt schwer tun, jetzt von mir aus sozusagen den Goldstandard zu benennen. Natürlich gibt es Unternehmen, die auf internationalen Kongressen so als die Vorbilder gelten, ja. Keine Ahnung, ob das die Netflixes sind oder die Spotifys dieser Welt und natürlich auch die ganzen Silicon Valley Unternehmen. Aber als Zukunftsforscher schaust du dort drauf und sagst, naja, was die machen, das klingt gut, das klingt spannend auch auf dem Kongress, aber das hat natürlich seine Basis, das funktioniert nur auf einer bestimmten Ausgangssituation.
Vielleicht, also kurze Zwischenfrage, vielleicht kann es den Goldstandard gar nicht mehr geben, weil es eben individuell ist. Jedes Unternehmen ist anders, die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind andere, muss sich nicht gerade nicht nach den 5 Rezepten, ja, den 10 Geboten ja. suchen, sondern individuell für meine Belegschaft und für meine Bedürfnisse und für meine Branche Antworten finden auf die Fragen, ja. Und müssen die nicht zwingend oder wahrscheinlich andere sein als die andere.
Also ne, selbstverständlich. Also schau, diese ganzen Beispiele, die aus Silicon Valley kommen zu uns, ne, die basieren, jetzt komme ich, sorry, ich nerv das, also ich penetriere das ein bisschen, aber die basieren darauf, dass es dort eine Vollbeschäftigung gibt. Ja, und dass dort ständig irgendwie Leute abgeworben werden, deshalb sind die auch nicht mehr 2 Jahre bei einem Unternehmen, sondern nur noch 1, irgendwas Jahre. Also die haben sozusagen eine Arbeitsmarktsituation, die es bei uns noch nicht gibt. Die wird bei uns irgendwann kommen, aber eben erst in 8 Jahren oder sowas. Ja. Deshalb ist das jetzt so, die 1:1 Übernahme dieser Modelle für jetzt, ist natürlich Unsinn. Also wäre natürlich Quatsch. Aber in 8 Jahren wäre sie wahrscheinlich interessant. Zweites Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Vollbeschäftigung in einer Branche auf alle Unternehmen der Branche gesehen völlig gleich auswirkt, die ist relativ gering. Wahrscheinlich wird es auch in einer Branche, nehmen wir die, keine Ahnung, die Automobilbranche oder welche auch immer, ist völlig egal, wird es den einen oder vielleicht die zwei den Branchenprimus geben, das Unternehmen, wo alle hinwollen. Und bei denen werden sich immer noch mehr bewerben, als die Stellen haben. Das heißt, für die ist das, was sie bisher machen, nämlich die Selektion von den Besten aus einem großen Angebot, weiterhin richtig, während ihre Zulieferer und all die Kleinen in der Branche sich völlig umdrehen müssen, ja, weil sich dort eben überhaupt keiner mehr bewirbt. Ja. Also insofern ist das, was du sagst, komplett und exakt richtig, dass ich genau auf mein Unternehmen schauen muss und von diesen Blaupausen weggehen muss. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch richtig, dass für ganz viele Unternehmen in den Branchen sich die Grundvoraussetzungen drehen werden und die werden sich dann halt verändern müssen.
Und nochmal der Vergleich Deutschland zu anderen Ländern? Gibt es da eine Aussage, eine Perspektive von dir?
Ja, also andere Länder sind ein bisschen, das ist natürlich echt breit, ja, das sind natürlich viele. Die anderen. Ja. insofern, also ich glaube, was man in Deutschland sich von anderen Ländern abschauen kann, ist, wie verhält man sich, wenn Mitarbeiter in relativ kurzen Abständen wechseln? Weil das wird hier, also das wird das, was neu sein wird in Deutschland sein. Und wenn in Silicon Valley eben die Fluktuationszeiten irgendwie inzwischen bei 2 Jahren oder schon ein bisschen drunter liegen, dann kann man sich natürlich dort abschauen, wie geht man damit um. Ja? Das geht. Andererseits, also das, was, wenn ich auf deutsche Unternehmen schaue und das mit dem Ausland vergleiche, eigentlich immer als erstes auffällt, deutsche Unternehmen sind verdammt deutsch. Ja.
Das ist so. Das haben wir schon immer so gemacht.
Haben wir schon immer so gemacht. ja, das geht sogar bis hin zur Sprache. Ne? Also natürlich ist gerade in einer Phase, wo es eben in Deutschland 2 Millionen Menschen zu wenig gibt, liegt es ja auf der Hand, dass irgendwie andere Menschen von irgendwo herkommen müssen und die nicht zwingend Deutsch sprechen. Ja? Und dann entsprechend muss ich natürlich auch die Arbeitskultur umstellen bei mir und die Sprache umstellen und so weiter und so fort. Und das, ich meine, für viele deutsche Unternehmen ist das jetzt nichts Neues, die sehr international sind, aber für viele, bei denen ich bin, auch durchaus.
Wir biegen schon wieder so langsam auf die Zielgerade ab, die Zeit verfliegt, um vielleicht nochmal so ein bisschen zum Schluss heraus auf die Rolle des Personalers zu schauen. Wir haben da oft die Diskussion, wie muss sich der Personaler in Zukunft aufstellen? Ist der jetzt der auch jetzt öfters beschworene Vertriebstalent oder muss er stark datenfokussiert sein, irgendwie am besten alle KPIs auf einen Blick zur Verfügung haben? Die anderen müssen wieder starke Menschenkenntnis haben, etc. Wie würdest du den perfekten modernen Recruiter beschreiben? Welche Fähigkeiten sollte dieser oder diese mitbringen?
Also wenn ich an einen modernen Recruiter denke, dann arbeitet der sehr, sehr datengetrieben. Das heißt nicht, dass der Programmierer sein muss, ne? Dafür gibt es die Experten und die Spezialisten. Aber der hat das Grundverständnis von Digitalisierung in sich aufgenommen, dass alles, was ich messen kann, ich verbessern kann. Und alles, was ich nicht messen kann, ich wahrscheinlich nicht verbessern werde. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dieser ideale Recruiter wird einer sein, der Menschen Sinn gibt, der Menschen sozusagen, also der sich in Menschen hineindenkt, sie dazu bringt, ihre eigene Kurzfristvision zu entwickeln und dabei auch noch die Idee zu entwickeln, welche Rolle könnte dieses Unternehmen hier dabei spielen. Also ein Menschencoach. Mhm. Und zusätzlich wird er einer sein, der sehr, 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 sehr strategisch denkend das Geschäftsmodell und die Prozesse des Unternehmens im Blick hat und sozusagen die Tätigkeitsbereiche eigentlich hin und her schiebt. Ich habe in diesem Buch diesen Chief Change Officer, so heißt er da, beschrieben und habe gesagt, sein wichtigstes Tool ist eine Veränderungslandkarte des Unternehmens. Also er weiß genau, an dieser Stelle passiert gerade das, an dieser Stelle passiert gerade das, den muss ich da hinschieben, den muss ich da hinschieben und sorgt dadurch für Fluidität. Und ehrlich gesagt, diese drei Kompetenzen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die Wahrscheinlichkeit, dass die in einer Person sind, die ist relativ gering. Ja? Deshalb, das darf man ruhig auch verteilen auf mehrere Köpfe. Sie sind halt doch alle, egal welche ich jetzt herausnehme, ein bisschen anders als das, was bisher in HR-Studiengängen an den Universitäten gelehrt wurde und wird.
Okay, sehr spannend. Ich befürchte, die Zeit rinnt wieder durch unsere Finger und wir sind auch so gut wie am Ende. Ich glaube, wir könnten noch länger so weiter sprechen.
Das wäre kein Problem.
Sehr gerne. Ja, das wäre gar kein Problem, aber leider, gut, die Zeit drängt. Deswegen vielleicht nochmal abschließend gesagt, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir haben so zumindest mal die wichtigsten Aspekte berührt. Und der Punkt ist ja der, wir wählen die Gäste unserer Podcasts ja auch nie zufällig aus, sondern auch bei dir haben wir uns ja auch etwas dazu gedacht. Von daher würde ich an Max Wenn jetzt diese Frage übergeben.
Der Klassiker. Was wäre eine Welt ohne Sven Gabor Jansky?
Das ist eine spannende Frage. Also, Welt ohne Sven Gabor Jansky.
Kann man sich kaum vorstellen.
Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen.
Ich mir auch.
Nein, also ich vermute, die Welt würde weiterlaufen. Ich sag mal, die europäische Zukunftsforschung hätte das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut nicht. Und das wäre doch schade.
Das wäre absolut schade. Insofern würde ich auch sagen, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe viel gelernt. Auch gelernt, dass sich noch viel verändern wird. Wenn man jetzt schon denkt, alles ist so einigermaßen in neuen Bahnen, hat man sich geirrt. Die großen Umbrüche stehen noch bevor. Ja. Herzlichen Dank für deine Einblicke und für deine Zeit.
Sehr gern. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Und zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, es hat mal wieder Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören.